Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, gestern vor einem Jahr, am 31. März 2020, berichtete der Jewish News Service über eine öffentliche Erklärung des israelischen Gesundheitsministers Yaakov Litzmann. Er, so die Pressemeldung, sagte Folgendes: Ich bin sicher, dass der Messias am Passafest kommen und uns retten wird, so wie Gott uns während des Exodus gerettet hat. Sollte der israelische Gesundheitsminister damit die Rettung aus der Corona-Krise gemeint haben und das Passafest 2020, hat er sich augenscheinlich geirrt. Aber diese Szene zeigt, dass ein israelischer Gesundheitsminister das öffentlich so sagen kann. Das Passafest ist ganz eng verknüpft mit der Erwartung eines Erlösers, des von Gott versprochenen Erlösers, des Messias. Und so gehört auch zur heutigen jüdischen Passaliturgie, die in der Familie gefeiert wird, ein Eliasbecher. So ganz kostbare Exemplare davon kann man in fast jedem jüdischen Museum, auch in Deutschland, irgendwo sehen. Sehen so ähnlich aus wie unsere großen Abendmahlskelche oder Portale. Ein solcher Eliasbecher ist ein mit Wein gefüllter Becher, so wie er bei jedem sogenannten Sederabend üblich ist, also dem Vorabend, dem Startprogramm ins Passafest. Aber der Eliasbecher ist traditionell reserviert für Elia, und Elia, das ist der Vorläufer des Messias. Es gibt sogar den Brauch, vielleicht haben Sie davon schon mal gehört, dass einer während des Essens vor die Haustür geht, um nachzusehen, ob Elia nun schon da ist. Und ob dann natürlich der Messias gleich hinten drauf folgt. Was steckt also dahinter, hinter diesen Erwartungen? Und was hat das mit unserem heutigen Abendmahl zu tun? Wie wir eben beim Evangelisten Lukas gehört haben, bereitet Jesus das Passamahl mit seinen Jüngern vor. In Jerusalem, in einem ausgeliehenen Raum, wohl bei Menschen, die ihn irgendwie gut kennen. Es ist ein Raum mit Polstern, so dass man dann auch ein festliches Mahl feiern kann, so wie es das Gesetz von Mose vorschreibt. Ein Passafest, ein Passamahl, worum geht es dabei? Yaakov Litzmann bringt uns auf die Spur. Er spricht vom Exodus, also vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Haben Sie die Geschichte so innerlich vor Augen? Jakob, der Stammvater Israels, war mit seinen 12 Söhnen und ihren Sippen nach Ägypten übergesiedelt. Einige Jahrhunderte ging das gut. Aber dann wurde dieses in Ägypten ja fremde Volk zur Zwangsarbeit versklavt. Beim Städtebau, auf den Feldern. Das Ganze gipfelte darin, dass die neugeborenen Söhne getötet wurden. Und endlich, muss man wohl aus Perspektive der Israeliten sagen, endlich begann Gott mit seinem Rettungswerk mit Mose und Aaron. Aber der Pharao, der König von Ägypten, wollte die Israeliten nicht ziehen lassen. Billige Arbeitskräfte, könnte man vielleicht sagen. Und darum überzog der Gott Israels, den Pharao und sein Land, mit Plagen. 9. Stechmücken, Viehpest, Hagel, Heuschrecken und so weiter. Und der Pharao wurde jedes Mal wieder einsichtig, sagt, okay, wenn es denn sein soll, geht, aber immer nur so lange, bis Gott eine Atempause schenkte, und dann konnte er sich an nichts mehr erinnern, sein Herz wurde hart wie zuvor. Und nun bereitet Gott die letzte und schlimmste Plage vor. Gott selber wird in einer Nacht durch Ägypten gehen, von Haus zu Haus. Und Gott wird ein Strafgericht halten und jede Erstgeburt töten, von Mensch und Vieh. Das ist die Zukunft eines Volkes. Das ist die starke Generation, die nachwächst. Und man muss das erstmal so ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Auch das gehört zum lebendigen und heiligen Gott dazu. Ja, er vollzieht sein Gericht an den Menschen des Ungehorsams. Aber Gott schafft auch einen Raum der Verschonung vor diesem Gericht. Wer auf ihn hört, der soll ein fehlerloses Lamm schlachten, als Zeichen der Unschuld, des Besten, was das Haus zu bieten hat. Und dann soll das Blut an die Türpfosten und an die obere Schwelle gestrichen werden. Und wenn dann Gott, der Herr, zum Gericht durch Ägypten zieht und das Blut am Türrahmen sieht, dann wird er vorübergehen. Und das heißt auf Hebräisch Pessach. Wir sagen Passa. Gott verschont sein Volk. Er zieht mit seinem Gericht vorüber. Denn, ich denke, hier ist ein Tier bereits gestorben, stellvertretend für die Erstgeburt der Israeliten. Gott hält Gericht, aber er verschont die, die auf ihn hören und dieses Opfertier an ihre Stelle tritt. Und als Gott dann die Ägypter trifft, da lassen sie Israel endlich ziehen. Zurück ins gelobte Land, um dem Gott Israels ungeteilt dienen zu können. Diese Flucht in die Freiheit mit Gott und für Gott, diese Flucht war eilig. Und darum hatten die Israeliten gar keine Zeit, um jetzt noch Sauerteig anzusetzen. Sie mussten erst einmal eine Woche mit ungesäuertem Brot auskommen. Seit diesem denkwürdigen Datum, seit diesem Gründungsdatum Israels als ganzem Volk, seitdem feiert Israel auf Gottes Gebot hin jedes Jahr Passa. Mit einem Passa-Lamm. Später wird es dann am Tempel geschlachtet. Und dessen Blut wird an die Türrahmen gestrichen und dessen Fleisch wird mit der Familie oder mit den Nachbarn zusammen verspeist. Mit ungesäuertem Brot und der Erinnerung an die Verschonung in Ägypten, die Rettung aus der Knechtschaft hinein in die Freiheit für Gott. Vom Wein ist da alttestamentlich, wenn ich es richtig sehe, noch nicht die Rede. Aber zur Zeit Jesu gehören verschiedene Weinbecher zum Passamahl dazu, so wie uns ja Lukas hier auch gleich von mehreren Bechern berichtet. Sie werden als Gabe Gottes mit Dank und Segenswort empfangen, und sie werden als Freudenbecher gedeutet, als Erinnerung an Gottes großes Erlösungsversprechen, das er eben schon eingehalten hat. Oder vielleicht zum großen Teil eingehalten hat. Aber es bleiben ja noch Dinge übrig, wo Israel durchaus die Versklavung noch merkt. Und deshalb war das Passamahl nicht nur Rückblick auf die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten, sondern auch Ausblick auf den kommenden Messias, auf den Retter, der nun die endgültige Erlösung bringen wird. Gott hat sein Volk erlöst und er wird es wieder tun. Wie diese Feier nun zur Zeit Jesu im Detail abgelaufen ist, wissen wir gar nicht so ganz genau. Aus der jüdischen Tradition gibt es nur Texte, die sind jünger als das Neue Testament. Und außerdem ist auch die Chronologie in Jerusalem nicht so ganz klar. Sicher, Jesus hat mit seinen Jüngern das Passamahl am Donnerstagabend gefeiert, so wie wir heute. Aber wie das jetzt in den Festkalender Israels hineinpasst, das ist nicht so einfach zu sagen. Aber das muss uns jetzt auch nicht beschweren. Entscheidend ist ja, was passiert ist und was da gesagt wurde. Was gilt, und das hat Lukas für uns festgehalten. Wir sind also jetzt in Jerusalem mit Jesus, in diesem Gemach, wo er da mit seinen Jüngern das Abendmahl feiert, das Passamahl feiert. Was liegt hinter ihm? Der glorreiche Einzug in die Stadt mit ganz wichtigen Attributen des Messias. Auf einem Esel reitet Jesus in die Stadt Jerusalem, in die Hauptstadt Israels. Und das hatte ja der Prophet angekündigt, der rettende König kommt auf einem Esel. Und er wird begleitet vom Jubelruf der Volksmenge. Hosianna, rufen sie. Das haben wir am Palmsonntag überlegt und bedacht. Und nun jetzt das Passamahl, das Erinnerungsmahl an Gottes große Rettungstat für Israel. Und da merkt man so, in dieser Dynamik liegt natürlich was in der Luft. Also da muss doch jetzt was passieren. Aber die Begleitumstände sind ein bisschen seltsam. Jesus legt sich bei der Tempelreinigung mit der Führungselite Israels an. Er kündigt das Ende Jerusalems an, Der Messias-König zieht in Jerusalem ein und kündigt das Ende der Stadt an. Er redet über die Verfolgung seiner Leute. Und kurz vor dem Passamahl schließen Judas und die Jerusalemer Führungselite einen Pakt. Judas wird ihnen Jesus ausliefern, damit sie ihn töten können. Ob das Passamahl doch kein Siegesmahl wird? Kein Freudenmahl über die Befreiung aus der Hand der Römer? Immerhin könnte man überlegen, ob der Kelch am Ende nach dem Mahl, sagt ja Lukas, ob das vielleicht so eine Art Eliasbecher ist. Und das Brot, das Jesus bricht und weitergibt, das könnte das Brot des Kommenden sein. Also das Brot, das die Menschen Israels mit dem kommenden Messias verbinden. Dann würde er sagen, ja, ihr habt's recht, ich bin der erwartete Erlöser. Aber so ganz genau steht's bei Lukas nicht. Da sind wir etwas vorsichtiger. Aber was, glaube ich, jedem auffällt, der jetzt so wie wir auch das jüdische Passamahl noch so im Kopf hat, der die alttestamentlichen Gebote kennt, in dem Bericht von Lukas, den Sie eben gehört haben und den Sie aus vielen anderen Gottesdiensten schon kennen, und auch in den anderen Evangelien, fehlt etwas ganz Entscheidendes. Beim Ablauf des Mahles fehlt in dem Bericht bei Lukas etwas ganz Entscheidendes. Das Passahlamm. Das Passahlamm fehlt. Nirgends wird berichtet, dass Jesus und seine Jünger ein Lamm essen. So aber hatte Gott es ja für das Fest geboten sogar. Das ist seltsam. Sehr seltsam. Und ich meine, es gibt dafür nur eine sinnvolle Erklärung. Jesus selbst ist dieses Passahlamm. Und so hält es später der Apostel Paulus auch fest. Er schreibt in 1. Korinther 5, auch wir haben ein Passahlamm. Auch wir, also nicht nur die Juden, sondern auch wir haben ein Passahlamm. Das ist Christus, der geopfert ist. Wir haben ein Passahlamm, Christus. Lassen Sie uns einen Moment überlegen, was das bedeutet. Haben Sie noch in Erinnerung, was das wichtige Kriterium für das Passa-Opferlamm war? Es sollte fehlerlos sein. Es durfte keinen Makel haben. Und Jesus? Er fragt die Leute, wer kann mich einer Sünde zeihen? Wer kann mir irgendeine Sünde nachweisen? Ja, schreibt der Hebräerbrief, er ist versucht worden in allem, wie wir. Doch ohne Sünde. Und dann gibt dieses fehlerlose Lamm sein Leben tatsächlich als ein Opfer dar. Stellvertretend für uns Sünder. Mein Leib für dich gegeben. Mein Blut für dich vergossen. Jesus nimmt hier am Passahabend das vorweg, was wenige Stunden später am Kreuz von Golgatha geschieht. So wie in Ägypten. So wie in Ägypten die Israeliten vor dem Gericht Gottes verschont wurden, wenn sie sich unter das Blut eines Opferlamms stellten, so werden wir im jüngsten Gericht Gottes von seinem Strafurteil verschont, weil Jesus an unsere Stelle getreten ist. Das ist der Kern des Abendmahls. Verschonung. Passa. Und Erlösung. Nicht aus der Sklaverei einer irdisch-zeitlichen Macht, sondern Erlösung aus der ewigen Macht von Sünde und Tod. Hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist keine schrankenlose Freiheit, weder für Israel noch für die weltweite Gemeinde Jesu. Es ist die Freiheit, die in der Bindung an Gottes Willen Gestalt gewinnt. Eine Freiheit im Dienst für ihn und mit ihm. Und so werden die Erlösung Israels und ihre Feier im Passamahl zum Urbild und Vorbild der Erlösung der ganzen Menschheit durch den Messias Jesus. Gottes Gericht muss uns nicht mehr ängstigen. Ihr seid frei. Wer Anteil an Jesu Sterben hat, braucht auch den Tod im Letzten nicht mehr zu fürchten. Im Vorletzten macht er uns Angst. Aber im Letzten brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten. Auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Auch wir sind verschont im Gericht Gottes. So wie Israel beim Exodus, beim Auszug zu Gottes Volk wurde, so nimmt uns nun Jesus mit hinein in einen neuen Bund. Auch er ist mit Blut gesiegelt. Jesus nimmt in seinem Blut unsere Schuld hinweg, ein für alle Mal. Nicht nur für eine Einzelaktion wie die Befreiung aus Ägypten, sondern für immer und ewig. Dieser Bund gilt nicht nur lebenslänglich, sondern ewiglich. Und dieser Bund reicht hinein in das Reich Gottes, so sagt es Jesus gleich zweimal in unserem Bericht. In Gottes neue Welt, in der er uns einmal an seinem neuen Tisch willkommen heißen will. Und so öffnet sich beim Abendmahl nicht einfach der Blick ins gelobte Land, irgendwo ein paar Quadratmeter auf der Erde, sondern in Gottes neue Welt am Ende der Tage. Und darum ist das Abendmahl nicht nur ein Mahl der Verschonung, der Rettung aus Sündentod, sondern auch ein Mahl der Hoffnung. Jesus ist uns vorangegangen und er wird uns in seiner himmlischen Wirklichkeit zu Tisch bitten. Dieses Bundesversprechen hat er mit seinem Blut unterschrieben. Bis dahin aber, bis wir mal im Reiche Gottes mit Jesus zu Tisch sitzen werden, bis dahin feiern wir das Abendmahl zu seinem Gedächtnis. Und das ist jetzt nicht ein Gedankenexperiment. Denkt euch mal in den großen Saal mit Polstern in Jerusalem zurück. So würde ein Historiker arbeiten. Also ich habe da eine gewisse Nähe zu, ich kann historisch arbeiten und ich finde das spannend, sich zurückzudenken in fremde Zeiten. Man kann sich das im Fernsehen auch mal angucken, da wird das dann reanimiert. Aber das ist ein Gedankenexperiment, das eigentlich nur im Kopf stattfindet. Jesu Gedenken ist nicht ein Zurückbeamen, sondern eine Vergegenwärtigung. So ähnlich vielleicht, wie es die Juden beim Passahmahl auch feiern. Da sagen Juden von heute, wir waren Sklaven beim Pharao in Ägypten, aber der Ewige, unser Gott, führte uns heraus mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Das ist unsere Geschichte, das sind wir. Und so sagt Jesus auch, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das ist der neue Bund in meinem Blut. Er sagt nicht, das kommt mal, das wird mal und denkt euch mal, sondern er sagt, das ist jetzt so. Jetzt. Auch wenn es für seine Jünger geschichtliche Zukunft war und für uns historische Vergangenheit. In Jesus ist es jetzt da, weil Jesus ja jetzt hier ist. Und darum müssen wir sein Opfer auch nicht wiederholen. Es gilt, ein für alle Mal. Aber was wir brauchen, ist Glaubensstärkung, die Erinnerung daran, dass das gilt. Wir brauchen es, spürbar mit hineingenommen zu werden in das, was Jesus für uns getan hat. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Das Passahlamm, das Zeichen der Verschonung, mit der Gott sein Volk verschont im Gericht, das Zeichen der Erlösung und Befreiung aus der Macht der Sünde. Amen. Herr Jesus, das ist schon etwas Besonderes, das zu hören und mit hineingenommen zu sein in das Wunder neuen Lebens, das du schenkst, der Befreiung und der Verschonung. Ich möchte dich bitten, dass wir das heute mitnehmen können. Herr, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Himmelsrichtungen zusammen. Wir sprechen kaum alle die gleiche Sprache. Aber du führst uns bei dir zusammen, als deine Kinder, als dein Volk. Wir dürfen dir glauben und uns unter dein Blut stellen. Und das macht uns frei. Herr, schenke, dass wir es mitnehmen können. Neu im Glauben ermutigt und gestärkt. Amen.